Logistik und herzlich willkommen. Heute die große Jubiläumssendung. Wieder mit mir vor dem Mikrofon Alex Schön. Moin Alex.
Moin Merlin. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns in der Sendung.
Wir treffen uns heute auf ein Franzbrötchen mit einem unserer Gründer, Sigi Müller. Moin Sigi.
Moin ihr beiden.
Guten Morgen. Schön, dass du da bist und dir Zeit für uns nimmst.
Ja, wir freuen uns ganz besonders, wenn heute ein Interview mit Sigi Müller führen, wo wir uns ein bisschen zurückgucken auf die Anfänge der Sitra, natürlich das Jubiläum und auch seinen Blick auf die Vergangenheit der Sitra und die Gegenwart der Sitra. Und wir sind sehr gespannt, was Sigi uns da alles zu erzählen hat. Wir starten heute erstmal mit einem kurzen Blick in die Logistik.
Genau, was gibt es Neues in der Logistik?
Was gibt es Neues in der Logistik? Genau, ich würde mal das an Merlin weitergeben.
Genau, Neues in der Logistik. Wir stellen fest, dass jetzt in dieser Woche in der DVZ gleich zwei völlig interessante Artikel erschienen sind. Zum einen die Zeitfresser im Griff von Dirk Franke. Da geht es darum, dass wir immer wieder feststellen, dass wir lange Wartezeiten bei den B- und Entladestellen haben und was es eigentlich für technische Möglichkeiten mittlerweile gibt, um die ein bisschen zu reduzieren. Weil das große Problem, was wir halt sehen, dass zwar durch Slot-Buchungssysteme Wartezeiten reduziert werden, die allerdings nur aus Sicht der Verlader und nicht aus Sicht der Lkw-Fahrer bzw. der Unternehmer. Und da kann ich euch nur empfehlen, werft mal einen Blick hinein. Das ist eine wirklich sehr intelligente Idee, die Herr Franke dort vorstellt. Und der nächste Artikel, der mir sehr gut gefallen hat, da geht es darum, dass ein ganz bekanntes Startup, nämlich Uberfreight, Ladestellen bewerten lassen möchte über eine App. Und das finden wir natürlich auch eine großartige Möglichkeit, um einfach Feedback in der Logistik auch nochmal auf eine andere Ebene zu ziehen, wo es nicht nur darum geht, wie pünktlich oder wie nicht pünktlich jemand ist, sondern einfach mal zu schauen, wie ist denn da so generell der Umgang mit den Fahrern. Weil auch das sehen wir immer wieder in irgendwelchen Umfragen. Fahrer bemängeln nicht schlechte Bezahlung, also jedenfalls nicht nur schlechte Bezahlung, sondern ganz oben in den Umfragen steht halt immer, was ist schlecht an der Logistik. Und da sagen die Fahrer so, wie mit denen umgegangen wird. Und deswegen glaube ich schon, dass solche responsiven Systeme, solche Feedback-Systeme uns da weiterhelfen können, ein paar Probleme in der Logistik auch zu klären.
Ja, für viele andere Probleme wurde jetzt künftig auf dem Deutschen Logistikkongress auch das Thema Automatisierung und KI ins Spiel gebracht, also künstliche Intelligenz. Der ganze Trend geht jetzt im Moment dahin, dass Logistikketten tendenziell wieder verkürzt werden mit Automatisierung und KI, wandern viele vorher ausgelagerte Schritte wieder zurück nach Europa und auch nach Deutschland. Ist ganz spannend. Google behauptet jetzt, den ersten Quantencomputer getestet zu haben, der zumindest nach Angaben von Google in 3 Minuten 20 eine Rechenaufgabe lösen konnte, für die IBMs bester Supercomputer wohl 10.000 Jahre noch brauchen würde. IBM bezweifelt das. Aber auf jeden Fall sind die Fortschritte da gewaltig. Wenn das tatsächlich Realität werden sollte mit dem Quantencomputer, kann man sich auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass noch viel mehr komplexere Netze entstehen werden, noch über die jetzigen Intralogistik-Netzwerke hinaus, die ja schon in vielen Bereichen der Industrie auch sehr autonom sind. Dann würden wir uns auch wirklich im riesigen Maßstab, was Verkehrsoptimierung und eben auch große unternehmensübergreifende Netzwerke anbelangt. Da wird auf jeden Fall über Mustererkennung und Optimierung eine ganze Menge stattfinden, wenn das tatsächlich so stimmt, was Google behauptet. Ansonsten fand ich sehr schön, was der Alexander Birken, der Vorstandsvorsitzende von Otto, auf dem Logistikkongress gesagt hat. Die DVZ zitiert ihn da und sagt, Mut ist der zentrale Baustein für den digitalen Wandel. Und ich glaube, Mut ist auch ein ganz gutes Stichwort, um zu unserem Gast zurückzukommen, Sigi Müller. Ja. Starten wir mit dem Interview.
Ja, natürlich. Sigi ist gemeinsam mit Gerd, das sind beides unsere Firmengründer, und war bis 2014 Geschäftsführer unseres Unternehmens. Für die, die ihn noch nicht kennen, jetzt natürlich ein paar biografische Fragen. Wann bist du geboren und vor allen Dingen, wo kommst du eigentlich her? Weil gebürtiger Hamburger bist du ja nicht.
Nein, also geboren bin ich im letzten Jahrhundert, 1954, in Göttingen, und bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Göttingen aufgewachsen.
Wie hat es dich in die Logistik gezogen?
Ja, ich war 3 Jahre in Ausbildung zum Industriekaufmann und habe dann nach Abschluss der Ausbildung irgendwo nach einem neuen Job gesucht und bin dann bei einem Spediteur gelandet. Ja, mit nach einem kurzen Gastspiel in Göttingen, was ganze 3 Tage gedauert hat, hat man mir dann wie angeboten, nach Hamburg zu gehen und dort mein Glück zu versuchen. Und diese Chance habe ich dann wahrgenommen und bin eigentlich froh bis heute, dass ich das so gemacht habe.
Das heißt, Hamburg war eher zufällig.
Es hätte genauso gut Stuttgart oder München sein können, aber die Firma hatte nun eine Niederlassung in Hamburg und dort akuten Personalnotstand. Und deswegen hat sich das mit Hamburg so ergeben.
Nun haben wir eben gesagt, bis 2014 warst du Geschäftsführer der Citra Spedition, dann in den verdienten Ruhestand gegangen. Wie verbringst du den Ruhestand?
Ja, mit etwas mehr Ruhe, was nicht unbedingt Untätigkeit heißen soll. Ich betätige mich im Garten. Ich habe jetzt endlich wieder ein bisschen mehr Zeit zu lesen. Seit 14 Monaten habe ich einen Enkel, wo ich also riesig stolz drüber bin. Und so fühlt sich der Tag dann doch schon nach und nach. Und abends sitzt man dann und überlegt dann, Menschenskinders, wo ist denn schon wieder nur für heute die Zeit geblieben?
Ja, die Zeit rennt. Man sagt das ja auch, dass auch die Entwicklung immer schneller vorangeht. Und da ist es natürlich auch immer schön, wenn man mal einen Rückblick wirft. Wie war eigentlich so die Dispo in den 80er Jahren? Das sind so Sachen, die fragen mich Auszubildende immer, sagen die dann immer, ja Mensch, und wie war das eigentlich früher, bevor es jetzt Transportmanagementsysteme gab, bevor wir über Google Maps und Strecken angucken konnten und. Wie war das da? Und kann ich dann immer nur so Hörensagen, Geschichten erzählen, aber das wäre jetzt ja mal ganz spannend. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war Dispo in den 80ern?
Also Dispo sah zuerst so aus, man hatte einen DIN A4-Zettel, auf dem man die Aufträge eingetragen hatte, Auftraggeber, Ladestelle und eventuell schon den Unternehmer dahinter geschrieben, der das machen soll. Und wenn man ein Auto dann zur Ladestelle geschickt hat, wurde ein Kringel drum gemacht und der Auftrag wurde dann in eine Positionstasche erstmal gemacht. Und wenn alle Aufträge auf dem LKW disponiert waren und überall schön die Kringel drum waren, dann wurde die Positionstasche erstmal abgeschlossen und weitergegeben zur Abrechnung. Wobei das Weitergeben von der linken auf die rechte Schreibtischseite gewesen ist.
Das Thema Kommunikation ist für uns ja heute immens wichtig. Wir arbeiten daran, eine App für die Fahrer an den Start zu kriegen, weil wir halt auch sehen, dass das heute Informationen das A und O sind. Wir wollen wissen, wo sind die Fahrzeuge, wie ist der Stand der Beladung. Wie hat man das damals gemacht?
Ja, zum einen musste man sich darauf verlassen, dass sich die Fahrer dann auch wirklich rechtzeitig gemeldet haben, auch wenn irgendwie ein Kind im Brunnen gefallen war. Und zum anderen hat man natürlich selber die Möglichkeit gehabt, beim Verlader anzurufen, ist das Auto schon da oder wie lange braucht er noch? Aber das waren die einzigen Möglichkeiten, die man damals hatte.
Okay, was hättest du dir damals so gewünscht? Irgendwelche Techniken oder irgendwelche Lösungen dafür? Also, was wäre damals schön gewesen, wenn du es beim Disponieren gehabt hättest?
Vereinfachte Abwicklung der ganzen Vorarbeiten, weil man hat jeden Auftrag mindestens 3-4 Mal in die Hand genommen und dieser Ablauf, der war so zeitintensiv. Wenn ich mir das heute so angucke, dann liegen da Welten zwischen oder Universen.
Ja. Was denkst du heute konkret, wenn du dir so die Entwicklung nochmal so vergegenwärtigst?
Rasend schnelle Entwicklung. Ich kann mich noch daran erinnern, die ersten Funktelefone, die es damals gab, die haben 10 Kilo gewogen, die man dann mit durch die Gegend geschleppt hat. Wobei dann die Fahrer schon ja, aufgemuckt haben, jetzt würden sie noch mehr unter Kontrolle stehen, aber so nach und nach, auch innerhalb ja, kürzerer Zeit, wenn die sich daran gewöhnt hatten, dass sie nicht mehr eine Telefonzelle suchen mussten und jetzt die Möglichkeit hatten, über dieses Mobiltelefon zu telefonieren, hat sich doch das sehr schnell durchgesetzt. Und das Thema Überwachung, das ist ja später immer wieder bei irgendwelchen Neuerungen ja erstmal negativ irgendwo gesehen worden.
Ja, ist ja bis heute so geblieben. Ne? Heute ist man mit Telematiksystemen unterwegs, jetzt soll es sogar eine Fahrer-App geben, GPS-Überwachung. Ja, spannend, dass das schon damals Thema war, ne? Dass man immer wieder, wenn ein Gerät dazukommt im Auto, was irgendwie eine schnellere Kommunikation ermöglicht, dann immer die Angst vor Überwachung da ist in dem Moment.
Aber ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen den Geist unserer Branche manchmal auf, ne? Dass der Misstrauen leider allgegenwärtig ist. Ja? Man muss ja immer schon vorsichtig sein, wenn ich mal schaue, wie viel heutzutage dokumentiert werden muss, was früher mehr oder weniger per Zuruf ging. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als ich hier ausgeholfen habe, da gab es halt auch einfach noch bestimmte Geschäftsbeziehungen, die wirklich auf Zuruf funktionierten. Da hat jemand angerufen, ein Kunde, und der hat gesagt, du pass mal auf, ich habe noch 5 Meter nach Köln, die müssen heute noch bei dem und dem Schuppen abgeholt werden, bekommst du das noch hin? Dann hast du ja gesagt, dann hat er dir eine Abholreferenz noch mitgegeben, ja? Und das hat in vielen Fällen dann funktioniert, so. Oder bei anderen Ladestellen. Und das ist heute nicht mehr so. Also ohne Auftrag kann man heute gar nichts mehr machen, weil immer sehr gewahr sein muss. Ne? Und das zieht sich natürlich durch von Kundenseite bis hin zur Unternehmerseite bis zum Fahrer, dass auch die, glaube ich, einfach oft genug das Gefühl haben, oh, ich muss hier ganz schön aufpassen. Ne? Hm. Aber 1994 dann die Gründung der Sitra-Spedition. Was war so ein Grund für euch damals zu sagen, wir machen uns selbstständig, wir gründen ein eigenes Unternehmen?
Ja, ich hatte ja immer schon ein Faible für was Neues machen, und ich war in den anderen Firmen Prokurist oder Niederlassungsleiter, und es hat mich doch dann schon in den Fingern gekribbelt, selbst noch mehr Verantwortung zu übernehmen und halt irgendwo eine Firma ins Leben zu rufen und die dann auch nach vorne zu bringen.
Gab es irgendetwas, was du dir gleich vorgenommen hast, wo du gesagt hast, ja, wenn ich mich selbstständig mache, wenn wir was gründen, dann möchte ich in jedem Fall das oder das umsetzen?
Ja, auf jeden Fall Umgang mit dem Personal. Ich kann mich also noch gut an meine Ausbildungszeit erinnern. Ich war in einem Großraumbüro mit 15 Schreibtischen, 7 auf jeder Seite, und entgegengesetzt gegenüber allen saß dann ein Personalchef, der alle den ganzen Tag von morgens 7 bis nachmittags um 16 Uhr immer voll im Blick hatte. Und so wie sich irgendwie 2 Leute oder 3 Leute zusammengerottet hatten, kam erst ein böser Blick und dann ein und dann stoben alle wieder auseinander. Und das war richtig, ja, wie soll ich sagen, ja, eine Angst vor diesen Menschen da, bei allen, auch langjährigen Mitarbeitern. Und das habe ich mir schon irgendwie ganz früh vorgenommen, sollte ich selber mal in so einer Position sein. Ich werde nie so mit den Mitarbeitern umgehen.
Ja, das hört sich an nach grauer Vorzeit. Ja. Das ist ja schlimm. Aber umso schöner natürlich, dass das gerade der respektvolle Umgang nicht nur mit Mitarbeitern, sondern auch Unternehmern und Kunden bei uns so ein bisschen auch in die Firmen-DNA Einfluss oder eingeflossen ist und wir das eigentlich auch bis heute spüren. Also da kann ich halt nur so sagen, jetzt so gerade im Rahmen der Jubiläumsfeier gab es ja viele Gespräche, und das kam immer mal wieder hoch, dass die Sitra schon das andere Unternehmen ist und schon das Thema sozialer, respektvoller Umgang von vielen auch so wahrgenommen wird und sehr, die Leute auch sehr, sehr dankbar dafür sind. Also von daher glaube ich, dass das, was du vor 25 Jahren da gesehen hast, dass das bis heute prachtvoll erblüht ist.
Weiterlebt, ja. 25 Jahre, du hast es angesprochen. Was waren denn so deine Highlights, wenn du jetzt auf die 25 Jahre zurückguckst bis hierhin?
Also immer, wenn wir ein neues Geschäftsfeld angefangen haben, das hat mich immer riesig motiviert, immer mal was Neues zu machen, weil das Alte konnten alle irgendwo, ne? Aber Mut für was Neues zu haben, das haben nur wenige gehabt, ne? Und das hat mich immer so gereizt.
Also dann die, neben den Teil der Komplettladung, dann irgendwann die Containertransporte, Expressverkehre, die später dazu gekommen sind.
Ja.
Du sagst ja immer, was Neues beginnen, ne? Neu und quasi was Neues beginnen bedeutet ja auch immer, einen Anfang zu setzen. Wie muss man sich die Anfangszeit bei der Sitra vorstellen?
Ja, es war schon grausam nach heutiger Sicht. Also am ersten Tag haben wir erstmal angefangen, uns vorzustellen bei allen Kunden und auch bei Unternehmern, die wir kannten, mit denen wir schon jahrelang in einer anderen Firma zusammengearbeitet haben. Und haben dann einfach drauf gehofft, auf die guten Kontakte, die man im Laufe der Jahre gehabt haben, dass die dann auch weitergeführt werden. Und tatsächlich war es so. Also sind mindestens 3/4 aller Kunden dann aufgeschlossen gewesen und haben gesagt, ja gut, wir kennen euch schon jahrelang und nur ein anderer Firmenname sollte uns nicht unbedingt davon abhalten, auch weiterhin mit euch zusammenzuarbeiten. Und dann ging das schon einigermaßen gut los, von den Aufträgen her gesehen. Aber es war natürlich was ganz anderes, selbstverantwortlich zu sein für alles. Und in diese Aufgabe musste ich erst so langsam nach und nach reinwachsen. Das ging nicht von heute auf morgen. Ne? Arbeitszeiten waren in der Regel 12 Stunden am Tag, manchmal sogar länger und auch am Wochenende. Und ja, die ersten 2-3 Jahre waren doch schon ganz schön hart.
Das glaube ich.
Würdest du im Nachhinein was anders machen?
Ja, das ist nur eine Fangfrage. Ne? Also das, was wir damals angezettelt haben, hat ja irgendwie funktioniert bis heute. Wenn wir damals schon die gleichen Möglichkeiten gehabt hätten, wie sie heute sind, ich mag gar nicht mehr ausdenken, wo wir dann heute schon werden. Ne? Aber ich hatte Spaß an dem Beruf, obwohl ich den nicht gelernt habe. Und ich glaube, ich würde nichts anders machen. Ich habe also keinen Grund, über das zu zweifeln, was ich vor 25 Jahren ins Leben gerufen habe.
Sehr gut. Ja, gab es irgendwelche besonderen Momente mit Mitarbeitern, Kunden oder Unternehmern, über die man da...
Naja, über die Kunden war ich immer so ein bisschen enttäuscht, auch bis zum Schluss. Man hat sich ja wirklich das Hinterteil aufgerissen, um jedem alles gut und recht zu machen. Im Laufe der Zeit wurden die Ansprüche immer höher und die Preise immer schlechter. Und ich glaube, da ist ja bis heute immer noch kein Ende abzusehen bei dieser Philosophie. Und selbst wenn man jemanden 3-mal aus der Patsche geholfen hatte, dann war das normal und gab es noch nicht mal ein Dankeschön oder sonst irgendwas dafür. Und das hat mich manchmal doch so ein bisschen, bisschen traurig gemacht. Aber nachdem ich begriffen habe, das gehört zu diesem Job mit dazu, für dieses Gewerbe, irgendwann hatte ich dann auch ein relativ dickes Fell und machte mir nicht so viele Gedanken mehr darüber.
Du warst ja schon vorher quasi in Personalverantwortung, aber als Geschäftsführer ist das nochmal was ganz anderes. Gibt es denn so, nachdem du ja dieses Unternehmen und auch viele Mitarbeiter 20 Jahre begleitet hast, oder viele Mitarbeiter nahezu 20 Jahre begleitet hast, irgendwelche Momente, wo du sagst, da denkst du heute noch gerne dran, das war was ganz, ganz Besonderes für dich?
Ja, zum einen die Übergabe der Geschäftsführung an dich. Und wenn ich heute sehe, was in den letzten 5,5 Jahren hier bewegt worden ist, dann bin ich schon richtig stolz darauf.
Das ist nett, ich auch. Wir haben aber auch ein großartiges Team. Also macht natürlich da auch Spaß, dem vorzustehen. Ja. Wie guckst du heute auf die Sitra? Du hast ja jetzt ein paar Jahre Abstand, wo du zwar immer ein gern gesehener Gast hier bei uns warst, aber hast natürlich auch jetzt mit dem Tagesgeschäft extrem wenig zu tun. Bekommst halt immer bei Weihnachtsfeiern oder bei irgendwelchen Events oder wenn du einfach mal so zum Mittagessen vorbeikommst, natürlich was mit. Wie schaust du heute auf die Sitra?
Also ich habe das ja gerade am letzten Wochenende mitgekriegt, dass die Mitarbeiter auf der 25-Jahr-Feier doch sehr fröhlich gewesen sind und zufrieden gewesen sind, dass die auch irgendwo sich mit der Firma identifiziert haben. Und dass das so ist, freut mich natürlich riesig.
Ja, genau, die Jubiläumsfeier. Nochmal, um das kurz allen Zuhörern und Zuhörerinnen auch zu erklären. Wir waren im Panoramadeck in Hamburg, im Emporio Tower und haben eine Bombenaussicht, gutes Essen genossen. Es gab hinterher viel Musik und ich fand es einen großartigen Abend. Ich nehme an, dass euch das ähnlich geht. Was waren so deine Highlights, Merlin?
Ja, da ich ja einen Großteil dieser Feier anfangs, also jedenfalls den offiziellen Teil organisiert habe, war mein Highlight, dass das alles so funktioniert hatte, wie ich mir das ausgedacht habe. Dass ich meine Rede halten konnte, fand ich großartig. Ich hatte nämlich beim Üben immer mal wieder so ein bisschen, ja, wie soll man das denn halt sagen, mit der Stimme zu kämpfen gehabt, nicht nur wegen der Erkältung, sondern halt auch, weil das natürlich eine sehr emotionale Geschichte ist, das Lebenswerk des Vaters zu übernehmen und das dann in so schwierigen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, in einen Wandel zu führen, wo es nicht nur darum geht, dass wir einen Generationswechsel haben, sondern es geht halt auch darum, dass wir in den Transformationsprozess einsteigen. Wir wollen digital werden, wir wollen ein modernes Unternehmen werden, wir wollen wachsen und das halt in einer Branche, die eigentlich nicht geeignet dafür ist, innovativ zu sein. Das muss man einfach mal so sagen. Und wenn man dann aber sieht, was man so alles erreicht hat mit dem Team, dann ist man schon wirklich, wirklich stolz. Und dass ich das so hinbekommen habe, das fand ich dann ganz gut. Eines der absoluten Highlights des Abends, muss ich halt auch ehrlich sagen, war auch einfach das Beisammensein. Ne? Dass man da halt wirklich in Ruhe, in einer tollen Atmosphäre, mit einer großartigen Aussicht anstoßen konnte auf das, was wir geschafft haben. Aber auch so ein bisschen Mut und Motivation schöpfen für das, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Das war echt großartig. Also von daher vielen Dank nochmal auch an alle Beteiligten, die dafür gesorgt haben, dass da eine großartige Stimmung geherrscht hat. Vielen Dank an den Fotografen. Ich freue mich jetzt schon darauf, was Markus uns schon wieder da an tollen Bildern präsentiert. Und die Musik von Mario war großartig. Das ist natürlich total toll, wenn man DJ ja. in den Reihen hat. Da viel, viel, viel Laune gehabt, ja. Bei dir, was war so für dich das, wo du sagst, das war...
Also ich muss sagen, dass diese ganze große Logo-Enthüllung dann schon ein ganz besonderer Moment auch war, weil auch ein Projektteam mit dabei und so wie ich das von den anderen aus dem Team gehört habe, war das also auch ein Moment, der ja schon mit großer Spannung erwartet wurde und das wurde sehr positiv aufgenommen, also die Begeisterung war da, es irgendwie, war einfach ein großartiger Moment, weil das wirklich so diesen Aufbruch, das Neue in so einem Moment irgendwie festgehalten hat, also nach der Rede, die du gehalten hast, die fantastisch dazu gepasst hat, war das dann einfach so ein passender Schritt und man wusste so, hier geht irgendwie was Neues los, also diese Lust auf was Neues, die scheint sich bis heute auch einfach in der ganzen Firma gehalten zu haben dann. Ich persönlich fand die Mini-Franz-Brötchen dann noch großartig, ja. Die es dann noch zum Kaffee hinterher gab, da hat glaube ich keiner mit gerechnet, aber ganz passend wurden die ja hinterher gereicht und das war echt eine coole Geste.
Was mich persönlich auch noch ganz besonders gefreut hat, ist, es gab von unserem Führungskreis wirklich liebe, warme Worte des Dankes für die Arbeit, die Sigi, die Björn und die auch ich so in den vergangenen Jahren geleistet haben. Und das ging uns schon ganz schön nahe. Also da blieb kein Auge bei uns trocken, mussten uns alle ganz schön zusammenreißen. Und ich muss auch sagen, dass ich habe Manschettenknöpfe geschenkt bekommen mit dem neuen Logo. Die trage ich also jetzt mittlerweile passioniert. Sogar am Wochenende, als ich ein Hemd anhatte, mussten das halt gleich die neuen Knöpfe sein. Da fühlte ich mich dann so ein bisschen wie so ein Kind, was irgendwie Lego geschenkt bekommen hat. Das war früher immer so. Dann gab es dann erstmal nur noch das in seiner Spielewelt. Und so ist das bei mir mit diesen wirklich tollen Manschettenknöpfen.
Meine Mutter tut mir bis heute leid. Ich habe nie am ersten Weihnachtstag mit denen zusammen gefrühstückt. Und Oma und Opa waren quasi schuld, weil die großen Lego-Teile mussten sofort aufgebaut werden.
Ja, das stimmt. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, kleine Franzbrötchen hast du schon gesagt. Ne? Das ist ja natürlich auch eines der zentralen Elemente des Imagefilms. Wer den also noch nicht geschaut hat, er ist natürlich ein bisschen länger als der Standard-Imagefilm, aber genau das wollten wir auch. Wir wollten halt keinen Standard-Imagefilm. Das hat also Markus Höfemann auch ganz großartig gelöst. Das Franzbrötchen als zentrales Element, schaut es euch an, aber natürlich auch für uns, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was ein Franzbrötchen ist, weil sie nicht aus Hamburg kommen, das ist also ein Hefe- oder Plundergebäck. Es gibt da verschiedene Mythen, wo das herkommt. Es ist also klar, es kommt aus Hamburg. Wie das entstanden ist, da gibt es letztendlich eine große Geschichte, die mir auch sehr gut gefällt. Und zwar ist das ein Ausdruck des Widerstands der Hamburger Bäcker gegen die Franzosen während der napoleonischen Besatzungszeit hier in Hamburg. Die Bäcker wurden nämlich dazu verdonnert, Croissants zu backen und da hatten die keinen Bock drauf. Deswegen haben die dann immer platt gedrückt. Und um die Franzosen zu ärgern. Und deswegen ist diese Form halt auch entstanden. Und später, als das nicht reichte, haben sie dann auch noch angefangen, da Zimt mit reinzumachen, und damit die Franzosen dann halt noch verärgerter werden. Und dann hat man festgestellt, das schmeckt total hervorragend, irgendwie nachmittags zum Tee oder auch schon zum Frühstück als was Süßes. Und deswegen genieße ich diese Geschichte halt jedes Mal, wenn ich sie höre oder wenn ich sie erzählen darf, weil das irgendwie so viel auch, Stolz in so einem Hamburger weckt. Deswegen, große Frage, Franzbrötchen, Sigi, Erinnerst du dich eigentlich an dein erstes Franzbrötchen?
Also nicht bewusst. Ich glaube, das war irgendwann Mitte, Ende der 70er Jahre, aber ich kann es nicht mehr so genau sagen. Auch heute habt ihr mich ja mit einem Franzbrötchen hierher gelockt und ich bin auch ganz froh darüber, weil ich mag die eigentlich ganz gerne. Am liebsten, wenn sie noch ein bisschen warm sind und matschig, dann sind sie perfekt und für den Verzehr vorbereitet.
Was meinst du in Hamburg, wo gibt es das beste Franzbrötchen? Da scheiden sich die Geister, da muss man immer vorsichtig sein.
Ja, also ich finde, bei der Brager Mühle gibt es die besten Franzbrötchen.
Ja, sehr gut. Ja, die sind wirklich ganz, ganz hervorragend. Ne? Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Kleiner Ausblick auf die nächste Woche. Wir freuen uns auf den ersten Insight bei der Sitra mit Tanja Meininghaus, unserer Teamleitung für den Bereich Teile und Komplettladung ausgehend Hamburg. Ich sage danke, Sigi.
Ja, danke Sigi, danke Merlin. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, kommt ihr gut durch die Woche. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ihr mich eingeladen habt. War für mich schon mal wieder ein neues Erlebnis und ich hoffe, dass ich da irgendwie lange was von höre von euch. Danke.